Wenn die eigene Mutter nach einem Sturz so eingeschränkt ist, dass sie den Haushalt nur noch mit Mühe kann bewältigen kann, oder wenn der Mann eine schwere Depression hat, laufende Rechnungen vergisst zu zahlen und Mühe hat, überhaupt aufzustehen. Für viele Menschen ist es selbstverständlich, dass ihre Angehörigen in solchen Situationen betreuen. In dieser Folge von «Suika Tag» reden wir darüber, wie gross die Herausforderungen für Menschen durch das Betreuen von erkrankten Angehörigen sein können. Wir reden insbesondere über Scham und über schlechte Gewissen, die Angehörige dabei auch haben können. Und wir reden darüber, wie Angehörige Entlastung finden können. Bei mir ist Caroline Oder. Sie ist Mutter von einem Sohn, der das Lois-Dietz-Syndrom hat. Das ist eine sehr seltene und lebensbedrohliche Krankheit. Danke, dass du da bist. Danke fürs Trauen und dass du vor allem über dich und über euch redest und wie es euch mit dieser Situation geht.
Ich habe zu danken, Stefan. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein.
Und bei uns ist Lorena Glisenti, Psychologin und Psychotherapeutin bei der Online-Praxis Sonde24. Willkommen, schön, dass du da bist.
Danke vielmals, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Sehr vorfreudig.
Caroline, erzähl uns mehr, das Lois-Dietz-Syndrom. Es ist selten und ist auch nicht schlimm, wenn ich noch nie davon gehört habe in diesem Moment. Was hat es mit dem Syndrom auf sich, wo dein Sohn da hat?
Absolut. Ist nicht überraschend, Stefan, dass du es noch nie gehört hast. Es ist eine Bindegewebserkrankung, eine genetische, also von Geburt an, die vererblich ist, aber nicht weitergegeben wurde von meinem Mann und mir, also eine Laune der Natur oder eine spontane Mutation. Und Bindegewebe haben wir im ganzen Körper, von Kopf bis Fuß. Und ihr könnt euch vorstellen, bei der Erkrankung ist alles zu weich, zu lang, zu instabil. Und daher betrifft es das Skelett, die Organe, die Sehnen, die Muskeln, alles. Und das größte Risiko ist das Reißen der Aorta oder von lebenswichtigen Blutgefäßen oder Organen. Und mit dem Risiko lebt mein Sohn.
Wie hat das angefangen, wenn ich zu dieser Diagnose komme? Wie hat man gemerkt, dass da etwas da ist?
Wir haben eigentlich recht lang gebraucht, 7 Jahre. Erst als er 7-jährig war, haben das KISPI hier in Zürich tatsächlich die genetische Diagnose gestellt und bestätigt. Und davor haben wir nur gemanagt, was da war.
Was hat man gemerkt? Was sind die Symptome, die Anzeichen, die man gemerkt hat, da ist etwas?
Am Anfang erstmal nur Entwicklungsverzögerung. Also das Kind hat sich einfach spät gedreht und schien alles in allem sehr muskelschwach. Es hatte einen großen Kopf und deformierte Hände und ein Problem am Herz. Und die Deutschen in Süddeutschland geboren, hatten damals genetisch nach einer Antwort gesucht und nichts gefunden. Und dann sind wir in den USA, nach USA ausgewandert, 5 Jahre lang, mein Mann mit dem kleinen 15 Monate alten. Und die Amerikaner haben genetisch auch nichts gefunden, haben aber eben dort fing das dann an, die Wirbelsäule hat nachgegeben. Und wir hatten dann 4 Halswirbeloperationen im Alter von 2 bis 4 Jahren, waren aber nur 5 Jahre in den USA, also war die ganze Zeit eigentlich geprägt von Spitalaufenthalten. Und dann sind wir nach Europa zurückgekommen, hatten nach dem Warum schon lange aufgehört zu fragen, haben uns gedacht, es ist, wie es ist, und die Halswirbel waren das Schlimmste, was sein kann. Und Gott sei Dank war dann da die aufmerksame Oberärztin am KISPI, die bei jedem Problem, das ich ihr berichtete, von diesem 7-Jährigen immer wieder an Bindegewebe dachte und uns dann weitergeleitet hat.
Also das Bindegewebe, wo das einzig ist, wo irgendwie Verknüpfung ist von all diesen Symptomen, die sie am Endeffekt sind, eben auch mit der Halswirbel. Das heisst, diverse Operationen, du hast gesagt, 5 Jahre in den USA gewesen, die größte
Zeit. 4 OPs an der Wirbelsäule.
4 OPs. Das heisst, die Familie ist absorbiert gewesen, eigentlich von Anfang an. Wie hat die Diagnose euren Alltag verändert?
Dass wir dann das Warum hatten nach 7 Jahren, war erstmal ein Schock, weil das nicht sehr rosig klingt, wenn du das googelst. Und die Ärztin damals hat auch gesagt, googeln Sie am besten nicht. Und das haben wir dann doch gemacht und das war niederschmetternd. Das war also Lebenserwartung durchschnittlich 25 Jahre. Und das heißt, die Dankbarkeit über die Diagnose kam erst 2 Jahre später.
Ich bin gerade Frage,
als der nächste Schlag kam.
Diagnose heißt ja auch, man hat Klarheit.
Klar,
das heißt auch, dass die Ungewissheit, wie geht es weiter, was macht das mit einem? Aber du hast gesagt, das hat Zeit gebraucht, oder? Zuerst doch einmal der Schock, der Hammer, wo du gegoogelt hast, was ist da drin gestanden bei Google?
Naja, dass die meisten Menschen sterben an diesem Syndrom, weil sie es nicht wissen, dass sie es haben. Und alle anderen müssen einfach ganz viel Glück haben und Zugang zu exzellenten Ärzten, Gefäßchirurgen, Herzchirurgen, Hirnchirurgen, überall da, wo es gefährlich wird, wenn so ein Gefäß mal reißt. Und seit dem Tag, als wir die Diagnose bekamen, seitdem schwebt eigentlich, du hast es vorher gerade angesprochen, die Unsicherheit sollte eigentlich zu Ende sein, aber die begann dann erst und ist bis heute eigentlich da. Es kann jetzt ein Anruf kommen und dann ist die Priorität ganz klar. Dann passiert was und ist dann meistens auch lebensbedrohlich.
Was könnte so ein Anruf beinhalten?
Eine Blutung im Kopf. Da hat man nicht viel Raum und viel Platz, wie du auch weißt. Und die Aorta ist angerissen 2019.
Also die Extremfälle, die hat es schon gegeben, also im Alter von 9. Ja. Fälle, die genau, auch können oder in vielen Fällen mit dieser Diagnose auch zum Tod führen.
Ganz, ja, in der Regel fast zum Tod führen. Und wir am richtigen Ort zur rechten Zeit. Wir haben über 20 Operationen hinter uns an diversen Körperteilen, aber die Aorta oder die 5 Gefäßoperationen am Erwachsenenspital, am Unispital Zürich, wären woanders nicht möglich gewesen. Ja.
Du sitzt jetzt da und weißt, jederzeit kann das Telefon läuten, es kann jederzeit etwas sein, jederzeit etwas passieren.
Genau.
Was macht das mit einem, dass man immer damit muss rechnen, wenn das Telefon läutet?
Ja.
Jetzt ist wieder etwas.
Ja, 14 Jahre lang habe ich von Aufgabe zu Aufgabe da durchgekämpft, Angststörung entwickelt. Diese Unsicherheit hat sich dann irgendwann ausgebreitet auf Verlustängste, auch auf meinen Mann, auf mein Sicherheitsnetz, auf den jüngeren Bruder, der gesund geboren ist. Diese Unsicherheit ich habe sie ertragen. Ja. Ertragen. Ich bin sehr optimistisch, positiv. Mein Mann und ich sind ein gutes Team. Und so haben wir eigentlich 20 OPs oder bis zur 18. Danach bin ich zusammengebrochen, super gemeistert haben, sodass alle gesagt haben, boah, wie schafft ihr das nur? Und ich hatte darauf eigentlich nie eine Antwort, wie wir es schaffen.
Was bringt einem körperlich, psychisch?
An die Grenzen, ans Ende. Also ich habe mir erst nach 14 Jahren Hilfe geholt, nachdem ich selber nicht mehr konnte. Also ich war noch handlungsfähig, aber ich habe dann posttraumatisches Belastungssyndrom, Erschöpfungsdepression, wie man es nennen mag, hat mich ereilt nach erst 14 Jahren. Super Power-Mama im Glauben, wir schaffen alles und weiß heute, wie dumm das war. Warum muss ich glauben, dass ich das alleine schaffen muss? Warum habe ich mir nicht früher Hilfe geholt? Und das
systemisch betroffen, oder was heißt, ich möchte gerne noch, bevor man es psychologisch und psychotherapeutisch einordnet, was da alles passiert, ich möchte gerne verstehen, was hat das mit dem Mann gemacht und was hat das auch mit dem jüngeren Sohn, der jetzt 14 ist? Mhm. Auch dort zahlt das System einen Preis. Das ist ja nicht einfach ein Mensch, der krank ist, sondern ist auch die Angehörigen. Was ist bei deinem Mann passiert und was beim jüngeren Sohn?
Ja, gerade bei Eltern mit chronisch kranken Kindern oder Kindern, die von Geburt an schwer krank sind, ist es das ganze Familiensystem, was da betroffen ist. Und dann zu lernen, dass mein Mann anders damit umgeht, sei es mit seinen Ängsten, mit seinen Emotionen. Und ich habe noch Glück, dass ich einen Mann habe, der über Gefühle sprechen kann und will und sich auch ausdrückt und wir eine sehr gute Ehe haben, die auf stabilen Füßen stand, aber 80% der Ehen scheiden sich, weil diese Hilflosigkeit um die Sorge von einem kranken Kind dich zerreißt, die Unsicherheit, die Hilflosigkeit, der Stress. Und mein Mann ging anders mit den Ängsten um, aber hat dann gemerkt, dass als ich gebröckelt bin nach meinem Zusammenbruch, das hat ihn auch wahnsinnig Angst gemacht, weil ich ja auch sein Rückhalt bin und war damals und er meiner. Und wir sind dann beide in psychologische Betreuung gegangen, psychiatrische Betreuung, weil auch die Psychiaterin unseres Sohnes gesagt hat, wir müssen das System mitbehandeln. Auch der Bruder trägt, auch wenn er erst 6 war, als die Aorta riss bei dem Großen, ein Trauma davon, Er hat schon verstanden, dass sein Bruder hätte sterben können. Er hat gesehen, wie er zurückkam aus dem Spital. Er hat gemerkt, wie lange es brauchte, bis er wieder der Alte war. Und vor allem hat der Junge die zwei panisch angstgestörten Eltern erlebt. Ja.
Und hat er mit 6 verstanden, das ist jetzt gerade existenziell, ja, was da passiert?
Ja, bestimmt, natürlich.
Und das hat das auch überfordert. Ja,
bestimmt. Und was wir wissen doch von der Kindererziehung, dass zwischen 2 und 6 machen sie doch alles nach, was wir Eltern ihnen vormachen und denken, das ist richtig. Und ich war da ja alleine in den USA schon voller Angst und Sorge und Schreckhaftigkeit und habe dann da durchgekämpft und auf die Zähne gebissen. Und das hat doch der Kleine schon gespürt, wahrscheinlich schon im Mutterleib. Also der Einfluss auf die Familie ist riesengroß und deswegen finde ich auch, ist der Erfolg letztlich für den Patienten auch die Familie. Und das zelebrieren wir auch immer so, wenn wir unseren Aorta-Geburtstag feiern vom Großen.
Der Aorta-Geburtstag, von
der Große hat 2-mal Geburtstag im Jahr. Ja, einmal an seinem wirklichen Geburtstag und einmal am 13. Juni. Denn das war der Tag der Rettung durch den Professor Prätre und Zimmermann. 2 riesige Eingriffe binnen 3 Tage. Und wir haben dann den mittleren Tag genommen und jedes Jahr wird gefeiert.
Mit der ganzen Familie, auch mit den jüngeren
Sohn. Wir laden ein, wer kommt, der kommt. Und dann werden die Jungs beide beschenkt.
Also auch da ein positiver Weg, Dankbarkeit.
Erfolge feiern, stolz sein und dem Zweitgeborenen auch immer wieder einimpfen. Auch du hast deinen Teil dazu beitragen. Bis heute. Also er ist ein Geschenk für uns, nicht nur Eltern, dass wir ein gesundes Kind erleben dürfen, neben einem chronisch Kranken mit allen Herausforderungen, sondern auch für den Großen ist der Kleine ein Geschenk, weil er der Einzige ist, der ihn normal behandelt, ihm auch mal eine reinhaut, mit ihm richtig streitet, weil gleichaltrige Jungs und Mädchen sehen ja erstmal nur den Behinderten, will ich jetzt nicht sagen, aber bemitleidenswerten und ach je, du Armer, und mit dir darf man keine Schlägerei machen, weil sonst könntest du ja sterben, oder? Ja. Deswegen ist es ein Geschenk, ja, und das muss man
auch. Der Kleine einfach auch noch Geschwister ist und einfach mal Brüder ist und auch Brüder darf sein, auch aus eurer Perspektive. Ja. Ja. Ich möchte, Lorena, wenn du zuhörst, ist ganz fasziniert zugelassen, was Caroline erzählt hat, die Vielzahl an Erlebnissen, das Gefühl habe, ich packe das Gefühl habe, ich bin stark, feststellen, es ist egal, wie stark man ist, es ist systemisch, es sind alle involviert, die Familie ist involviert, es bringt einem an eine Grenze und in dem Moment, wo man die Grenze für einmal überschreitet, dann droht das System zusammenzubrechen. Mhm. Wir haben Existenzängste, die da sind, gleichzeitig der Druck. Was macht das alles mit dir, was du jetzt gehört hast?
Ja, ich finde es wahnsinnig berührend. Ich habe, wo du vom Aorta-Geburtstag erzählt hast, also von dem Ritual oder gerade Hühnerhaut gehabt, weil ich finde das total berührend und ja, wie es euch wieder näher bringt oder so das Zusammenschweissende. Und wir werden dann sicher im Verlauf des Gesprächs nochmal mehr auf das zurückkommen, auf die Bedeutung, die das auch hat. Gerade wegen Scham und Schuldgefühl. Ja, und es steckt so vieles drin. Du hast ganz am Anfang gesagt, oder in Bezug auf, man hat eine Idee, was man für Gefühle sollte haben. Und das ist genau das Wesen von unseren Gefühlen. Die sind nicht über unseren Kopf steuerbar, sehr, sehr minim nur. Und dann auch im System ihnen den Raum zu haben, dass eben jeder seinen eigenen Prozess ihnen macht und zusammen als Familie nochmal den Prozess zu machen. Also es braucht nur schon das, auch sehr viel Bewusstsein, Lernerfahrungen. Das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich und mega schön, dass ihr das so als Familie könnt und euch auch ganz viel erarbeitet habt, habe ich
ja
den Eindruck. Ja. Mhm.
Jetzt haben wir am Anfang ja die Situation gehabt, wo man merkt, mein Kind ist irgendwie nicht ganz gesund. Da ist etwas, da ist immer wieder etwas. Da sind verschiedene Sachen, die vielleicht auch zusammenhängen. Dann kommt man von Ärzten mal mögliche Diagnosen über, die wieder revidiert werden etc. Die Ungewissheit ganz am Anfang. Was macht die mit Menschen? Was macht die mit System?
Ja, wir haben überhaupt nicht gerne Ungewissheit als Menschen. Das ist so ein schwieriges Gefühl zum Aushalten. Und ist ja dann auch sehr normal, dass man Ängste entwickelt, weil die Angst wie als Emotion auch so die Lücke überbrückt von «Ich bin irgendwo an Punkt A und da habe ich eine Vorstellung von Zukunft und da ist die Ungewissheit dazwischen und irgendwie probiert ja die Angst zu schützen, zu vorbereiten. Ja, und das ist einfach ein Gefühl, das wir Menschen gar nicht gerne haben zum Aushalten. Und es bringt auch das Nervensystem ja immer wieder total in Alarmbereitschaft und wenn das ein Dauerzustand wird, was es ja dann ist, da kommt jeder Mensch früher oder später an seine Grenzen. Also das ist wirklich ein nicht zu erfüllender Anspruch, dass man da nicht an die Grenzen kommt. Ich glaube, es ist sogar, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber es ist auch gesund, wenn man dann an die Grenzen kommt. Vielleicht dann nachher auch noch mal ein bisschen mehr dazu,
dass ich einordne. Da darfst du nicht weiter. Und die Ungewissheit, wie hast du das erlebt, Caroline, dass die wird ja auch von den Ärzten gesagt, oh, wir glauben, das könnte das sein. Also eine neue Hypothese, dass man sagt, jetzt können wir vielleicht verorten, was es ist. Wir können es benennen. Wir können auch die Ungewissheit vielleicht nehmen. Nein, doch nicht. Und es kommt immer wieder ein neuer Hammer und die Ungewissheit fängt von Neuem an. Die verändert sich, die wird gesteigert, Schritt für Schritt. Wie hast du das damals erlebt?
Die war hauptsächlich dann erst da, als die Diagnose tatsächlich schwarz auf weiß da war. Und dieses umso mehr Wissen wir uns angeeignet haben über die Erkrankung, umso mehr und umso größer wurde die Unsicherheit und die Ungewissheit, kriegen wir ihn erwachsen? Handeln wir immer richtig? Gehen wir rechtzeitig in Notfall? Wissen wir genug? Also ich habe zu Beginn, habe ich mir Wissen angeeignet. Ja, ich bin ja der Oberexperte. Mein Sohn hat immer gesagt, ich habe seinen Körper studiert. Ich habe eigentlich am Ende, als ich dann gebrochen bin, durch, wie du sagst, die Hormone, die neurochemischen Prozesse in meinem Hirn waren durch die ständigen Traumata von den 18 Operationen in 13 Jahren so auf dem Tiefstpunkt, ja. Und dennoch habe ich immer noch gelacht und wir haben ein schönes Leben gehabt. Ich musste das nicht faken, aber ich habe gar nicht gemerkt, wie ich über die Jahre immer wieder hochgekämpft aus dem Tal, nach jeder OP wieder hoch. Und über die Jahre aber ist diese ganze Trendkurve, sag ich mal, abgesunken. Und dann kam der nächste Schlag und dann lagen wir auf dem Boden. Und dass du das wie lernen musst, über die Jahre zu akzeptieren, dass wir das nicht können. Das ist alle Eltern von Kindern werden das verstehen, von gesunden Kindern, wollen alles Leid fernhalten. Das ist unser Big Goal, oder? Von uns Eltern. Und das versteht jeder. Und jetzt das bei einem kranken Kind, wir würden an seiner Stelle lieber sterben, wir würden einen Arm ausreißen, die Schmerzen ertragen. Aber wir können es nicht. Das Einzige, was wir können, ist hilflos daneben stehen und dem Jungen da durchhelfen. Und er denkt, es ist richtig, was wir machen. Also unsere innere Stärke, die wir neben ihm am Bett zeigen, im Umgang mit den Ärzten, im Umgang mit ihm, mit unserer Positivität oder Hilflosigkeit, so wird er ein erwachsener Mann hoffentlich sein, der dann bei seinen Problemen, wenn er sich hilflos fühlt, hoffentlich so agiert.
Also man hat eine Vorbildrolle, eine Vorbildfunktion. Und was du auch sagst, da ist auch das Verständnis, weil man ist nicht vorbereitet auf so etwas. Man weiss nicht, wie man das macht. Und was du schön gesagt hast, man geht dann zurück auf das Gefühl, wie glaubt man denn, dass man das müsste machen als Vater, als Mutter? Wie geht ein Vater damit um? Wie geht eine Mutter damit um? Und versucht sich so vielleicht auch, oder das klingt nach einem Hilfeschrei, nach dem Motto, ich weiss nicht wie, also versuche ich mir irgendwie vorzustellen, wie man das macht. Wie macht man es? Was sagt Psychologin und Psychotherapeutin?
Ja, es ist ja das Bedürfnis nach Orientierung, oder? Dass man wir haben ein Rollenverständnis, Vorbilder. Und dort dann irgendwo, es ist auch ein Stück weit so das Alleinsein mit dem, oder? Wenn es eine seltene Krankheit ist. Es ist schwierig, da Orientierung zu finden. Darum ja auch dann der Kopf, der so viel Wissen braucht und irgendwie probiert zurechtzukommen mit dieser Situation. Das ist einfach nur anspruchsvoll. Und auch die Hilflosigkeit als ist ja auch wieder das Gefühl, wo wir sehr gerne vermeiden wollen. Wenn es irgendwie geht, dann wollen wir Hilflosigkeit als Menschen überkommen, also dass man sie überwindet. Und in dem Moment, wenn es immer wiederkehrend ist, oder, dann bleibt die Erfahrung auch wie aus, man kann es überwinden. Und das Gefühl dann nicht wollen wegzumachen, sondern lernen auszuhalten, wie du vorher gesagt hast. Ja. Und es ist so ein steter Begleiter, wie so ein Schatten, wo man ständig irgendwo noch bei sich trägt. Und ich glaube, die Kunst ist, dass man dann dort nicht nur auf dem den Fokus hat, sondern irgendwo immer wieder, und das gesagt, so die Liebe, die Leichtigkeit,
Lebensfreude.
Das auch darf sein.
Absolut, ja. Und das möchte ich gerade dir sagen, das war die Gefühle, oder es ist ein Gefühl, ich habe mir im Vorgang von dem Podcast überlegt, habe ich mich je geschämt in Bezug? Nie. Ja, also ich fand's nicht cool. Alle hatten gesunde Kinder in unserer Familie und wir hatten schon genug Schicksalsschläge in meiner Linie. Warum wir jetzt auch noch, warum sind wir die Ersten, die ein krankes Kind zur Welt bringen? Das war ganz kurz und dann war ich aber sofort im Kämpfer- und Aktionismus-Modus und na klar, Mama, Bär, wir schaffen das. Und ich habe mich da also auch nie geschämt, auch als die Diagnose kam, genetisch, haben wir es weitergegeben, waren wir nicht. Eltern, die genetische Erkrankungen tatsächlich weitergeben, haben da ein Riesenthema mit, obwohl sie es ja rational nicht wussten. Was aber bei uns aufkam, da spreche ich heute offen drüber, habe ich eigentlich nur im Stillen mit meinem Mann drüber gesprochen, war Wut. Und zwar durch unsere Hilflosigkeit Wut auf die anderen. Und die anderen meine ich die Menschen, die uns lieben, die unseren Sohn lieben, die dann hoch erleichtert uns anrufen nach 42 Tagen Intensivstation. Wir sind endlich entlassen. Wir haben als Familie das Unmögliche geschafft, erlebt. Und rufen an und freuen sich. Und mein Mann und ich, wir konnten gar keine Freude wahrnehmen. Wir waren so erschöpft, dass wir gesagt haben, ihr habt doch alle keine Ahnung. Jetzt geht's erst richtig los für uns. Jetzt begleiten wir den Jungen zurück in sein Leben. Jetzt sind wir wieder alleine. Wir sind nicht mehr im Spital. Es sind nur noch, mache ich einen Fehler, kann es sein, er stirbt. Dieses Unverständnis, dann hat sich eine Wut rausgebildet und dafür schäme ich mich, weil ich ja wohl sehr wohl weiß, dass jeder uns nur lieb hat. Und natürlich sind wir als Mama und Papa die am meisten erleichtert, dass er das geschafft hat. Und danach die vielen weiteren Eingriffe auch. Aber es war wie, ihr versteht doch alles nichts. Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet, ein chronisch krankes Kind zu daheim. Every day. Ich rede nicht von den 6 Tagen Krankenhaus, wenn man mal schnell wieder eine OP gewuppt hat. Ich rede von jedem Tag dieser Unsicherheit. Das zehrt. Und das ist unfair allen anderen gegenüber, diese Wut. Ich weiß heute, woher die kommt. Ich war einfach sehr kaputt, sehr traurig, sehr hilflos. Und Gott sei Dank bin ich dann wohl gebrochen, 2022. Ja,
was hättest du dir gewünscht von denen, die anrufen und sagen, hey, wir sind so froh, wir freuen uns mit euch, wir sind entlastet, uns geht ein Stein vom Herzen. Wo bei dir die Wut aufkommt, was hättest du gebraucht von den Menschen um dich herum?
Das Gleiche, was du auch brauchst bei deiner Mama. Wie geht es dir eigentlich damit, dass deine Mama nicht mehr so ist, wie du sie kennst?
Ja, und bei mir Mutter ist mit schwerer Demenz unterwegs, auch dort in einer Betreuungslage als Sohn der Mutter gegenüber. Also
die Frage nach dem, der sich aufopfert, der den aus Liebe pflegt, begleitet und trägt, das nicht in Frage stellen, dass er das macht. Du bist der Sohn und du machst es und das ist bewundernswert, aber dir klopft keiner auf die Schulter. Es fragt jeder, wie geht's deiner Mutter? Es fragen nicht so viele, wie geht's dir eigentlich? Ich finde, die Wertschätzung des direkten Umfeldes vom Patienten ist in der Gesellschaft, im Spitalumfeld und selbst im Freundes- und Familienkreis viel zu unterbetreut behandelt.
Zu wenig vertreten, dass man sagt.
Absolut.
Oder es ist ja spannend, dass dann jemand von außen sagt, ich bin jetzt erleichtert, mir geht es jetzt gut, jetzt wo von euch die positiven Nachrichten kommen.
Dir geht es doch auch so, oder?
Dir bist muss auch froh, doch auch oder? So gehen, ich möchte mich mit dir mitfreuen. Aber
ja,
dort, wo du sagst, jetzt fängt eben im Spital haben wir Betreuung. Also das Spital ist für dich subjektiv auch eine gewisse Entlastung, weil ihr wisst, im Spital da ist Betreuung da. Und wir können
wenn ein Stück weit auch
durchschnaufen, wenn etwas passiert,
genau.
Der Kundfall ist gehandelt. Und jetzt, wo es richtig schwer wird, kommen alle und sagen, hey, jetzt ist ja gut, jetzt müssen wir nicht mehr Daumen drücken, jetzt müssen wir ja nicht mehr da sein.
Ja.
Und auch der Fokus, mir von außen geht es jetzt gut, aber wie geht es dir als betreuende, als pflegende Angehörige? Mhm. Warum haben wir das Gespür nicht, oder Leute, die selber nicht betroffen sind, die das selber nicht kennen, warum tut man sich schwer? Es ist ja unglaublich lieb gemeint, aber es kommen dann immer so Sätze, so Floskeln, wo jetzt wie Garlin das geschildert hat, wo Unverständnis auslösen, wo Wut auslösen, wo sie sich vielleicht im Nachgang sogar geniert, dass sie sich so verhalten hat, wie sie sagt, es war ja nie eine böse Absicht da gewesen.
Ja, vielleicht gerade dort eingehakt, bei der Scham, oder? Die Scham über die Wut. Und wenn ich es höre, finde ich, hey, ja, die Wut ist so verständlich und sie ist gut, dass sie spürst, oder? Weil wir haben oft so die Mischung zwischen, wir fühlen das Gefühl und das ist gerade gekoppelt, wir leben es auch aus. Und das sind zwei ganz verschiedene Sachen und sich selber innerlich mal die Erlaubnis geben, für alle Gefühle sind okay. Und auch die Wut ist okay. Und sie hilft ja auch beim Abgrenzen und das Scham dann wiederum irgendwo auch genau deine Perspektive ja ein Stück weit wahrscheinlich verdeckt halten, oder? Dass du auch mal könntest sagen, hey, das stört mich, oder dem Ausdruck zu geben. Und das wiederum eben deinem Gegenüber mehr Verständnis kann fördern, von, ah ja, zu realisieren, hey, das stimmt, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil es ist ja ganz menschlich, dass der Fokus auf dem Problem, auf dem Schwierigen liegt, das bindet unsere ganze Aufmerksamkeit und dann kommt noch dazu, dass wir eben meistens uns einfacher tun im Teilen von angenehmen Gefühlen. Wir freuen uns, wir sind erleichtert und in dieser Erleichterung steckt ja schon auch der Aspekt drin von man fiebert mit, man drückt Daumen. Es ist eigentlich sehr wichtig, oder? Man hat eine Verbindung. Sonst wäre es ja Gleichgültigkeit.
Aber es ist eben, wir haben Daumen gedrückt und jetzt müssen wir ja nicht mehr Daumen drücken, dort, wo Caroline sagt, aber genau jetzt würde ich eben die Unterstützung brauchen. Genau jetzt brauche ich das Daumen drücken. Also das Verkennen von der Situation, vom Leidensdruck, der auch da ist, oder von der Angst oder Ungewissheit vom Bevorstehenden, wo viel schwerer wiegt, jetzt für dich als Mutter, als Mama-Bär, hast du vorher gesagt, wo da ist, als das, wo hinter einem liegt, wo man ja gemeistert hat.
Mhm. Genau, und so auch da wieder ein bisschen Umgehen von schwierigen Gefühlen. Wir haben einfach nicht gern, oder? Und wo lernen wir es denn, die zu tragen, mit denen zu sein? Und oft ist es so, das Wellen wegmachen, ein bisschen umgehen, es wird unangenehm oder es ist eben dann die Scham über gewisse Gefühle. Und das wirkliche Dasein, das Präsentsein, ist eigentlich das, was am meisten manchmal hilft, unterstützt, zu merken, da ist jemand und das wird auch deinem Sohn immer wieder so gehen, oder? Mit allem Schwierigen. Dass er einfach weiss, ihr seid da und ihr trägt das mit. Und das ist nicht nur physisch, sondern eben auch emotional. Oder? Dass wir uns nicht innerlich irgendwo ausklinken.
Wie zeigen wir das da? Oder Caroline, du hast gesagt, frag mich doch einfach,
wie es mir geht.
Wie geht es dir? Also, es muss kein Satz kommen, wo sagst du alles gut. Ja, was hättest du dir gewünscht?
Wie hast du es erlebt? Wie kannst du noch aufrecht gehen? Was kann ich dir Gutes tun? Weil wir ja in unserer Gesellschaft stellt sich keine Eltern vor ihr krankes Kind und sagen: Jetzt frag doch mal, wie es mir geht. Also, das ist doch jetzt egal mit meinem Sohn. Das macht ja niemand. Natürlich nicht. Ja, oder ich habe es aus der Warte erlebt. Ich habe es halt selber als Patient erlebt mit meinem Hirntumor. Da hat alle haben nach mir gefragt. Aber mein Mann hat mich fast sterben sehen. Ich war bewusstlos. Ich habe kein Trauma. Er hat's. Aber nach ihm fragt niemand, wie hast du Angst gehabt, die Karo zu verlieren? Und dann habe ich es bei meiner Mama beobachtet, die meinen Papa 14 Jahre mit Krebs begleitet hat. Und ich habe es jetzt erst öffentlich gesagt bei meiner Buchlesung. Und ihre Freunde im Alter zwischen 70 und 80 waren im Raum mit den anderen Leuten. Und da habe ich gesagt, in 14 Jahren kann man es an einer Hand abzählen, wie oft meine Mama gefragt wurde, wie geht's dir eigentlich? Immer wurde nach meinem Papa gefragt, hast du Chemo gut geschafft, wie bist du? Und hast du wieder einen Rückfall, wieder. Aber meine Mama war die Starke hinter meinem Papa und ohne sie wäre er früher gestorben. Ich durfte es beobachten, ich war 30, als er starb. Ich durfte es beobachten, wie sie sich wahrscheinlich selber still, heimlich still und leise aufgegeben hat. Keine Hobbys, kein eigenes Leben. Und das habe ich als Mama 14 Jahre lang auch gehabt. Und das hört sich wirklich schlimm an, aber ich habe das Leben von meinem Sohn gelebt, gemanagt, kontrolliert, dass ja nichts passiert, weil es ist schon meine Verantwortung, er darf ja nicht sterben. Und was ich ihm damit angetan habe, psychisch, ja, ich habe noch die Erkenntnis früh genug gewonnen, sodass wir da auch gegenwirken, aber zu sagen, du schaffst es alleine und du brauchst mich nicht, du bist eigenverantwortlich für dein Leben. Ich lass dich laufen, ich lass dich fallen mit deinem E-Scooter auf dem Weg nach Baden zur Schule. Ja, dann hast du einen Unfall, ja, ist gefährlicher als bei anderen Kindern, ja. Aber Vertrauen, ich vertraue inzwischen drauf. Gut, habe jetzt auch 3 Jahre dran gearbeitet, ja. Aber die anderen 14 Jahre, das war zu lang. Ich würde mir wünschen, dass man noch mehr gestupst wird als Eltern von den Fachleuten im Spital. Jetzt tu mal nicht so als starke Frau. Ja, die trauen sich dann das nicht so zu sagen. Ich würde hingehen, ja, du taffe Mama, aber jetzt denk mal nach. Du hast noch mal 20 Jahre vor dir mit dem Kind, wenn du Glück hast. Du kannst nicht alles alleine schaffen und alles unter Kontrolle halten. Hol dir Hilfe. Ja, aber nein, immer alles ganz vorsichtig. Und so ist dann so jemand Starkes wie ich. Ich brauche keine Hilfe. 14 Jahre später war ich dann ja so weit, dass meine Neurochemie so kaputt war, dass es nicht mehr ging.
Du hast ja schön gesagt, oder? Du hast in dem Moment, wo du eben zum Mama-Bär geworden bist, nach dem Motto, ich träge das alles, ich habe Kraft für das alles. Du musst die Kraft nicht haben, Sohn. Ich übernehme das und entlaste dich. Ich nehme dir das alles weg. Das heisst, du hast du ihn auch aus seiner Eigenverantwortung genommen. Das ist auch eine Bevormundung, wo du sagst, da hätte man dich vielleicht auch durch Fachleute müssen schützen und sagen, die Selbstbestimmung von deinem Sohn, die Selbstbestimmung von jemandem, der krank ist, die steht dem Mensch zu. Und die dürfen wir dem Mensch auch nicht wegnehmen.
Das ist wichtig.
Auch wenn du hast den E-Scooter erwähnt, wo er mit Schule ist, auch wenn die risikobehaftet ist, auch wenn die einem als Angehörigen wirklich auch Angst macht in gewissen Situationen. Jetzt reden wir von dieser liebe Resilienz, die wir aufbauen müssen. Die Resilienz geht ja dorthin, wo man sagt, wir müssen stark sein, wir müssen uns können abgrenzen. Spielt das Stichwort Resilienz, ist das nicht auch in gewissen Rollen auch ein gefährliches Stichwort, weil man eben genau sagt, du musst Mama-Bär sein. Und jetzt für dich und dein Mann, der sagt, ich bin die Schutzfunktion der Familie, ich muss resilient sein, bestärkt das nicht oder haltet das nicht vielleicht eher auch davon ab, zu reflektieren oder sich Hilfe oder Unterstützung zu holen?
Für mich ist es tatsächlich kein Widerspruch, weil ich unter innere Stärke eben nicht nur das geht nicht, gibt's nicht, Lösungen finden, durchhalten, Netzwerk und so, sondern da ist eben Emotionen, Leben und Selbstfürsorge eigentlich und Akzeptanz 2, 3, 4 ganz große Säulen, die alle gleichzeitig nebeneinander gelebt werden sollten. Und wir haben es all die Jahre so gut gemeistert, weil mein Mann und ich da gewisse Talente haben von diesen 7 Säulen der inneren Stärke. Aber es gibt eben auch was uns schwerer fällt, und das ist die Akzeptanz. Viele Jahre Arbeit und die Selbstfürsorge war bei mir natürlich gar nicht vorhanden. Ja? Und dass ich das nicht gesehen habe als so eine starke, resiliente Frau, ja, das musste mir erst gespiegelt werden. Sagen das eigentlich, du denkst nicht an dich, du hast dich aufgegeben, damit dein Sohn lebt. Das will dein Sohn nicht, das macht dein Sohn krank. Psychisch tatsächlich auch einen wahnsinnigen Druck, eine Verantwortung. Mama geht schlecht, weil ich krank bin. Und jetzt meine Psychiaterin dann gefragt hat, was willst du noch für dein eigenes Leben? Und ich, was denn für ein eigenes Leben?
Ja, genau.
Und daraus ist dann wieder, jetzt mache ich mich wieder selbstständig.
Und da sind wir bei der Resilienzfrage eben auch, oder? Die Selbstfürsorge, Erfüllung,
so
was braucht. Jetzt hast du hast immer wieder gesagt, eben, das Scham habe ich nie empfunden, gewisse Schuldgefühle. Hast du noch angesprochen, Lorena? Das Kind, das sagt, ich bin schuld, wie es im System geht. Du hast jetzt gerade gesagt, dein Sohn, der das Gefühl hat und sagt, ich bin eine Belastung, wo meine Mutter jetzt an Grenzen gebracht hat. Also ein System, wo die Person, die krank ist, dann auch noch in eine Schuldfrage hineinkommt. 74% von den Menschen haben laut einer Befragung, 2022 ist das gewesen, haben gesagt, sie haben Schuldgefühl. Was für eine Rolle spielen, Lorena, aus deiner Perspektive, die Schuldgefühle jetzt gerade innerhalb von einem System, wo jemand krank ist, wo am Anfang nicht klar ist, es ist genetisch, besteht biologisch gesehen quasi eine Schuld, von der man dann entlastet wird, jetzt in eurem Fall, bis hin zum Kind, das sagt, ich bin schuld, das System am Zerbrechen ist rundherum. Mhm.
Auch das ist ein riesiges Thema, und ich glaube, wichtig ist, bei Schuldgefühl zu unterscheiden von objektiven Gründen oder Ursachen und subjektiven. Also objektive, da geht es vielfach um Verantwortung. Also man hat als älterer Teil Verantwortung fürs Kind. Das ist ein objektiver Grund. Bei den subjektiven wird es diffuser. Das sind so die Sachen, wo wir das Gefühl haben, es ist meine Schuld. Aber objektiv, auch wenn man jetzt andere fragen würde, würde sagen, ja, aber wieso fühlst du dich denn schuldig? Es ist weniger greifbar. Und das hat oft ja nochmal mit eigenen Erfahrungen zu tun oder wie man aufgewachsen ist mit Prägungen. Und das kann schon mal helfen, um sich ein bisschen einordnen. Und dann ist es jetzt noch mal eine besondere Situation, oder wenn er sich schuldig fühlt. Man weiss auch aus einer Befragung aus Deutschland, dass dort sind aber die Eltern befragt worden, dass man diese Perspektive wieder mehr hat, dass etwa ein Drittel von allen Eltern angegeben haben, dass sie schon mal Schuldgefühl hatten. Oft ist der Faktor, dass man eben zu wenig Zeit hat, irgendwie dem eigenen Anspruch durch das nicht gerecht werden kann oder Fehlverhalten in der Erziehung, dass man sich nicht so verhaltet, wie man gerne würde, dem Kind gegenüber. Mhm. Und ja, und das klingt für mich so, dass gerade jetzt auch bei deinem Sohn ja dann so das subjektive Schuldempfinden so anstößt, da klingt.
Absolut,
weil
ja.
Objektiv muss man sagen, er trägt.
Er kann nichts dafür.
Ja, genau.
Mhm. Er kann objektiv nichts dafür, aber auch, weißt, wenn du jetzt sagst, wenn du zurückschaust und sagst, ich hätte mir viel früher müssen Hilfe holen. Mhm. Ich hätte meinem Sohn müssen Raum geben für seine Selbstbestimmung damals. Mhm. Im Nachhinein wissen wir das. Du teilst das Wissen heute auch sehr aktiv. Du versuchst zu sensibilisieren und hast jetzt ganz einen anderen Anspruch, wo du mehr weißt, wo du die Situation kennst, an dich, wo du sagst, ich habe sehr vieles objektiv gesehen oder rückblickend falsch gemacht. Ich möchte, dass ganz viele andere von mir lernen können.
Ja.
Aber irgendwo habe ich es nicht so gemacht, wie ich es jetzt eigentlich hätte wollen machen. Mhm. Ich kann es einordnen, aber es wird immer so bleiben, wie es war.
Mhm. Genau, ich habe dazu keine Regrets, Bedauern.
Mhm.
Ich bedauere das nicht.
Kein Schuldgefühl,
es hilft mir total, es hilft mir so zurückzuschauen und zu sagen, mein Gott, wie dumm war ich? Ich will nicht, ich kanalisiere praktisch meine Erkenntnis nach vorne und möchte, dass andere Eltern, andere Pflegende, die aus Liebe, dass die sich nicht aufopfern. Denn wenn wir brechen, bricht das ganze System.
Also du hättest dir gewünscht eigentlich,
dass es so jemand gäbe,
der so jemand wie dich gäbe, ja, hätte, der zu dir kam und gesagt hat, jetzt hörst du mir zu.
Ja, und es ist die Vorstufe zum Fachmann wie dir, oder zur Fachfrau.
Mhm.
Ja? Weil dann zu sagen, jetzt gehst du halt mal zum Psycholog, reden wir mal die Sorge von der Seele, oder? Dann sagt jeder, brauche ich nicht. Bis du dann gebrochen bist, dann hast du 15 Monate Wartezeit oder 18 Wochen. Vorher anfangen und zu verstehen, doch, die Mama braucht auch ihre Auszeit. Die Mama, die das schwerstbehinderte Kind hat, braucht keine Verurteilung von den Nachbarn oder der Gesellschaft, wenn sie ihren Sohn für 14 Tage in eine Pflegeeinrichtung gibt, damit sie zur Kur kann oder mit ihrem Mann alleine Urlaub machen kann. Aber unsere Gesellschaft, das ist nicht erlaubt, ja, dass man sagt, frag doch mal, wie es mir geht, weil der Patient ist der Wichtigere. Und das, finde ich, muss sich ändern.
Es ist im Sinn vom Patienten,
ja,
dass du dich gehst erholen, dass du wieder zu deiner Stärke findest, also, und auch, dass man das System stärkt. Weil wenn das System zusammenfällt,
gleich,
dann haben wir wirklich ein Problem.
Für Mama und Papa, für beide gilt das.
Genau. Und du sagst jetzt zwar, du schämst dich nicht oder der Punkt hat es wie nicht gegeben. Ich glaube aber, ganz viele schämen sich doch.
Mhm.
Und ganz häufig ist es aber so, dass wir gar nicht ein Bewusstsein überhaupt haben für das Schamgefühl.
Mhm.
Ganz viele haben das Gefühl, nein, ich schäme mich nicht. Und das ist, weil es auch so ein diffuses Gefühl ist. Eben, man vermeidet es ganz schnell. So. Und es ist aber so wichtig, dass eben Angehörige auch sich genau die Legitimation geben, die Erlaubnis, wo du jetzt ja auch mit deiner wertvollen Arbeit weitergehst, dass man die Hürden nimmt, dass sie sich viel früher Unterstützung holen. Weil man weiß ja aus der Forschung, es geht teilweise so lang, viel zu lang, Jahre, die eben vergehen, bis sich jemand dann Unterstützung holt. Und wie du gesagt hast, es gibt viel auch andere Angebote, die es vorher abfedern kann. Genau.
Was sind das für Angebote? Und das heisst, es gibt verschiedenste Angebote, die einem helfen, das abzufedern. Oder Caroline als Ansprechperson, Caroline mit dem Podcast, Caroline mit dem Buch. Das ist ein Weg. Was gibt es für Angebote? Wer übernimmt das? Wer ist für einen da? Und sagt mir eben dort, wo man sagt, jetzt muss ich doch alles aufgeben für mein Kind. Wer sagt mir dort, nein, du musst dir schauen, weil du deinem Kind und dem System so mittel- und langfristig dienst?
Mhm. Also Stichwort Netzwerk. Da gibt es mittlerweile ganz viele Angebote in der Schweiz. Also eins von den bekanntesten ist Stand By You Schweiz. Die haben jetzt gerade neu auch eine Community. Das ist der Verein für Angehörige. Dann hat das BAG eine super Webseite zusammengestellt, wo man ganz viele Quellen findet, Organisationen wie die SRK, pflegewegweiser.ch, die Prosenektuta. Also es gibt wirklich sehr viel und ich finde es wichtig, ja, dass man die auch bekannt macht und eben teilt Informationen, weil das sind so viele, das sind auch Ressourcen. Und wichtige Ressourcen, die wir zurückgreifen können. Und oft fallen jetzt auch unter den Tisch, weil es braucht dann wieder Zeit, zu recherchieren, die zu finden und so weiter. Und dann natürlich auch mit der Online-Praxis von Santé 24 haben wir auch noch mal ein Angebot, das einzigartig ist bis jetzt in der Schweiz, wo man auch Hürden senkt, weil man sich einfach mal beraten lassen kann, auch zum herauszufinden, was gibt es denn alles, wo wir eben genau auch dann auf so Netzwerkangebot können verweisen, wo es auch zuerst mal darum gehen kann, braucht es überhaupt eine Psychotherapie oder eben ist etwas vorher wie möglich und es gibt auch mittlerweile immer mehr digitale Angebote oder Hybridbehandlungen. Wir bieten auch Online-Trainings an, wo man selber kann für sich durcharbeiten kann. Und es gibt wirklich viel. Und
ich bin nochmal bei dem Gedanken von vorher, jetzt, wo du das gesagt hast, Lorena oder Caroline, du hast vorher gesagt, da kommt das Umfeld von außen, oder? Und wo Feedback dann sagt, du bist so eine tolle Mutter, du bist so eine starke Frau, ihr seid so eine tolle Familie, ihr packt das miteinander, weil ihr stark seid, etc. Also von außen werden ja eben genau die Gefühle, wo vielleicht sagen, ich weiss nicht, ob man es packt, ich weiss nicht, wie man es packt. Ich brauche Zeit, um herauszufinden, wie kann ich das packen. Von außen wird ja Mut gemacht, von außen meint man es ja immer gut. Mhm. Und das ist, wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, nicht das, was zwingend förderlich ist.
Mm. Den Mut zu haben, dann zu sagen, hey, ich höre dich und ich schätze die Fürsorge und mir geht es ganz anders. Das ist der Mut, seine Gefühle zu zeigen und zu teilen. Und dort kann die Scham genau das verhindern, oder? Mm. Ich teile es nicht, ich sage nicht wirklich, wie es mir geht, genau aus dieser Erwartung heraus, mir sollte es doch so und so gehen und ich müsste doch jetzt irgendwie anders und mutig sein und irgendwo auch selber neugierig auf was will mir denn das Gefühl sagen gerade, was, weil Gefühle sind Signale, wo wir etwas über uns lernen, wo wir über andere Menschen, über unsere Umwelt Informationen kriegen und das ist etwas, was wir rein auch gesellschaftlich gesehen gar nicht so gut gelernt haben bis jetzt so. Also gerade auch noch ältere Generationen sind noch ganz anders geprägt und das kommt ja zum Glück immer mehr und dass man auch eben weiss, es ist so zentral, dass man es selber
spürt. Ich glaube, wir müssen auch wirklich, weil es gesellschaftlich noch so unterbeachtet ist, wirklich mehr darüber sprechen und das ist, es hört sich jetzt an, als ob ich das schon immer mache, aber das ist, war für mich auch so ein, oder ist, so ein Coming Out und dass ich das auf den Bühnen dann da laut rausposaune und im Podcast und das mir ist noch keine Kritik entgegengeschlagen oder aber die wird irgendwann kommen, weißt du bist doch nicht die Kranke, es ist doch dein schwerkranker Sohn und so weiter. Ich finde, wir brauchen mehr Sensibilisierung für das Thema, dass das System rund um den Erkrankten eine wahnsinnige Rolle spielt für den Heilungserfolg oder fürs Überleben oder fürs Ableben oder und dass wir alle von allen profitieren. Wir lernen ja von unserem Sohn, der Bruder lernt vom Bruder, der Kranke lernt vom Gesunden, mein Mann lernt von mir, ich von ihm und zusammen schaffen wir das alles. Und leider ist es ja in vielen Familien so, dass sich dann auch ein Teil rausnimmt, wenn es überfordert ist. Sagt, also ich kann nicht mit der Ärzte reden, das machst jetzt du alles. Oder als ich noch junge Mama war in den USA, habe ich gedacht, ich bin ja die Einzige, die meinen Sohn, also 22 Monate alt, beruhigen kann. Ich bleibe im Spital 11 Tage und 11 Nächte. Das ist alles kein Thema, weil du kannst es nicht, Papa. Ja, das ging natürlich dann bei 42 Tagen Intensivstation in der Schweiz nicht mehr. Ja, aber wie falsch, was auch viele Mamas, weil sie glauben, ich bin die Einzige, die eine Connection zu dem Baby und im Bauch hatte, also auch jetzt zum Kind, auch den Partner ausdrängen. Und der es nicht einfordert. Also ich glaube, es braucht alle Parteien. Und gerade schön, wenn wir so unterschiedlich damit umgehen. Und es gab Zeiten, da habe ich unseren Sohn nicht erreicht im Spital mit meiner Art. Ich habe ihn nicht erreicht. Wie geht denn das? Aber plötzlich war der Papa der, der richtige Worte fand und einen Zugang zu ihm. Also es schätze ich heute und in der Situation war ich tief traurig.
Mhm.
Ja, aber heute weiß ich, wie unsagbar wichtig das auch ist.
Ja. Ja, es ist so, das, was ja dort drin steckt, auch im Schamgefühl, ist die Verbindung. Weil wenn Schamgefühle da sind, dann bricht die Verbindung zuerst mal zwischenmenschlich ab und dann aber auch, kann sie auch zu uns selber, so den Selbstkontakt, abbrechen. Und darum ist es so wichtig, dass man ein gesundes Mittelmaß, einen gesunden Zugang hat zu Schamgefühl. Also ich möchte ein bisschen Werbung machen für das Gefühl, für die Emotion, weil es ist so eine wichtige Botschaft drin, weil wenn wir Sachen, wenn wir mutig sind, uns können öffnen, offene Kommunikation pflegen, über unsere Gefühle allgemein, aber auch über Scham, und man könnte sagen, hey, das ist mir jetzt mega unangenehm, um das zu teilen, oder es fällt mir extrem schwer und ich würde es aber gerne, ich möchte es mit dir teilen, weil unsere Beziehung ist mir wichtig und so, dass man dort wieder die Verbindung findet. Und am Schluss geht es genau um das. Die Liebe, die Verbundenheit und die Scham, sonst das ist, wo man die Verbindung verliert und irgendwo, wenn das auf Dauer und immer wieder passiert, es führt auch in Einsamkeit. Sich selber verlassen, also die Selbstaufgabe, kann ein Teilaspekt sein davon, aber auch Isolation dann von anderen. Und da kann Scham wirklich, also es hat so Qualität von etwas Leichtes, so das peinlich berührt sein kann es haben, aber auch so eine bodenlose Scham, wo man am liebsten wirklich im Erdboden versinkt und so eine Schwere in dem innen ist. Und das leitet sich dann manchmal über all die Themen, oder? Existenzielle Themen und schwierige Gefühle, wie nochmal so wie eine bleierne Decke über alles drüber.
Ich nehme mit, Scham, Lorena Glisenti, darf auch ein Indikator sein, darf etwas sein, das einem selber die Augen öffnet, zu wie geht es mir, wie geht es dem System, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse? Was ist das, was die bleierne Decke ausmacht, wo du sagst, was sich seit Licht und Fein wieder heben darf, wo gleichzeitig auch ein Weg ist, zum Mut zu finden, für sich selber einzustehen, zum eben wirklich zu dem werden, wo man möchte, wo man sagt, ich möchte gerne das stärkende Element, der starke Pol in der Familie sein, für das muss ich aber mir selber schauen. Also Scham als ein Weg zur Resilienz, Scham als ein Weg zum Mut, als ein Weg zur Stärke und ein Weg, um sich echt bewusst zu sein, wie geht es mir selber.
Zur Selbstliebe, ja.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Lorena Glisenti von Santé 24. Danke vielmals für deine Einblick, für deine Verortung. Mit was haben wir es da eigentlich zu tun? Und wo dürfen wir auch als Angehörige einfach einmal für uns selber einstehen, weil es im Sinn von denen ist, die uns wichtig sind. Danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Ja, merci vielmals, dass ich da sein durfte bei so einem komplexen und vielschichtigen Thema. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt und du so offen geteilt hast. Und ja, es bietet noch für stundenlange Gesprächspotenzial, aber das ist mal ein kleiner Ausschnitt davon. Merci vielmals.
Caroline, oder auch dir ganz, ganz herzlichen Dank für die Direktheit, für die Offenheit, für die Emotionen, aber auch für die Reflexion über dich, über euer System, über den Sohn, über deinen Mann, über den jüngeren Sohn, was das mit dem Menschen macht und vor allem, dass du sagst, ich bin für andere Menschen heute das, was ich damals gebraucht hätte und was ich mir damals gewünscht hätte. Herzlichen Dank.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich fand es mega spannend und durfte auch wieder Neues lernen, auch über mich. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Stefan, Lorena.
Und Ihnen und euch danke vielmals fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken, fürs Mitfühlen und vor allem fürs Mitreflektieren. Egal, ob man selber jetzt Patient ist, ob man Angehörigen ist oder vielleicht einfach jemand aus dem Umfeld, der anstatt zu sagen, hey, jetzt kommt alles gut und ihr seid stark, vielleicht einfach gelernt hat, ich frage mal nach und sage, wie geht es denn auch dir dabei? Ich bin der Stefan Lendi, danke fürs Zuhören, das ist Sweetheart Talks. Bis zum nächsten Mal.